Moin und herzlich willkommen zu Oberwasser, dem Weiche-Podcast.
Die allererste Frage, und ich bin ja sehr gespannt, ich selbst habe Art Direction studiert und von Mr. Media schon immer mitbekommen, damals, als es hieß, du musst dir unbedingt die Abos von diesen und diesen und diesen Blogs holen. Von daher bin ich sehr gespannt, an Thomas Koch, Mr. Media, als erste Frage stellen zu können, wie man den Oberwasser in der Corona-Zeit, aber auch der George Floyd-Zeit und auch Markus Söder gerade behalten kann.
Das ist ja eine feine Frage. Erstmal hallo. Das bringt uns schon alles zum Nachdenken, nicht? Und ich glaube, wenn so eine Krise einen Sinn macht, so in der Annahme, die Natur, ja, gibt uns jetzt mal Gelegenheit nachzudenken, dann sollten wir das vielleicht auch tun. Und die Corona-Krise scheint mir eine relativ kleine zu sein im Vergleich zu der Klimakrise, die noch auf uns wartet. Also eine gute Gelegenheit, sich einzurichten auf das eigene Krisenverhalten. Es zwingt einen nachzudenken, auch wenn viele Gesprächspartner ziemlich genervt sind, weil die Kommunikation mit den Mitarbeitern funktioniert nicht so perfekt und es gehen Informationen verloren und die Kinder plären im Hintergrund und ja, wir lieben sie ja. Ne? Trotzdem die Gelegenheit zu nutzen, um mal in sich zu gehen und nachzudenken. Und auf einmal kommen doch hier und da so Purpose-Fragen auf, Haltungsfragen. Wir sehen das in einigen Kampagnen zu Corona, wodurch ja immerhin Unternehmen ihre Media-Etats hernehmen und um eine Aussage zu treffen. Ja? Das kann sein, die Aussage wie jetzt meinetwegen McDonald's, wir sind wieder da. Ja, das ist ja irgendwie auch fröhlich daherkommen, weil war ja nicht alles immer so fröhlich die ganze Zeit. Aber auch Unternehmen, die sich bedankt haben, vielleicht nicht immer nur bei Krankenschwestern, weil die haben von diesem Dank gar nichts, ja, die brauchen was ganz anderes. Aber Danke zu sagen bei den Kunden und das kostet ja auch Geld, so eine Kampagne. Ne? Und das scheinen doch einige Menschen in den Unternehmen über ihre Haltung nachzudenken. Und wenn das der Ausgang dieser Krise ist, dann hätten wir sehr, sehr viel gewonnen.
Das glaube ich auch. Aber laufen wir nicht absolut Gefahr, dass viele Marken oder Brands jetzt gerade dabei sind, auf zu viele Haltungsthemen zu setzen und zu sagen, so, ich springe jetzt auf jedes Pferd hier mal auf. Und dann ist dieses wunderbare Wort Authentizität doch relativ schnell wieder flöten, oder?
Ja, ja, und der Endverbraucher fällt auch nicht drauf rein. Ja, der ist, ja, wir hätten ja gerne, dass die Endverbraucher da draußen doof sind und wir können machen, was wir wollen. Dem ist ja Gott weiß nicht so. Das ist schon wahr. Mit zurücklehnen und nachdenken meine ich tatsächlich die Purpose-Frage. Ja? Wofür ist mein Unternehmen da? Warum ist das eigentlich gegründet worden? Warum gibt es diese Marken? Was haben die für eine Bedeutung im Markt? Und damit meine ich es eben nicht Umsatz. Wie sollen die erhalten werden über die nächsten Jahrzehnte? Und die Marketingfrage, die meines Erachtens viel zu selten beantwortet wird, was unterscheidet mich denn wirklich von den Wettbewerbern? Ja? Und sage ich das auch in meiner Kommunikation, dann stellt man fest, dass sehr, sehr viele Marken und ihre Kampagnen absolut austauschbar sind, dass man da aber was dran ändern kann. Und wenn das wiederum das Ergebnis ist, dann bin ich eigentlich ziemlich glücklich. Dann haben wir viel gewonnen.
Aber wir sprechen ja über den Endverbraucher gerade auch und ich finde, so ein Thema ist, wir haben jetzt in Deutschland super viele Menschen, die sich in Kurzarbeit befinden, der Geldbeutel wird immer enger. Was macht man jetzt für Kampagnen? Macht man wirklich Kampagnen mit, gebt euer Geld jetzt, was ihr gerade noch habt, für mich aus? Ist es nicht super gefährlich, da auch den falschen Tonus zu setzen? Spannende Kampagne fand ich persönlich, zum Beispiel jetzt Gustavo Gusto, die sagen, doch nicht so viel Tiefkühlpizza, geht mal lieber eine Runde ins Restaurant und dann, wenn ihr mal wieder Lust auf Tiefkühlpizza habt, nehmt uns. Also wie trifft man da gerade den richtigen Ton, auch zu sagen, so konsumiert uns das Geld, was ihr noch habt, investiert in uns, aber mit dem Fingerspitzengefühl zu wissen, so locker sitzt das Geld nicht.
Ja, du fragst ganz richtig, weil das kann man nicht herbeiführen, das kann man nicht erzwingen. Wir wissen, und wem sage ich das, Richtung Hamburg, der Fisch stinkt immer vom Kopf her, es ist die Unternehmensleitung, die so denken muss. Ja? Ganz zu Beginn der Corona-Krise, also wirklich früh im März, ging Ford in Amerika mit einer Kampagne raus, die sagte, das ist jetzt alles schwierig, was da auf uns zukommt, aber wir stehen euch bei. Lass uns drüber reden, wenn du deine Raten nicht bezahlen kannst, wir helfen dir. So sinngemäß, ja?
Ja.
Und diese Kampagne, die kam so dermaßen aus der Hüfte geschossen, die konnte nur ehrlich sein. Ja, da hat jemand das gewollt, das auch sagen wollen. Ja? Wenn wir hier in Deutschland dann 14 Wochen später anfangen, so quasi Purpose-Kampagnen zu bilden, dann kommt das nicht aus dem Herzen. Mhm. Ja? Und komisch, dass ausgerechnet Ford so etwas gelingt. Ja, das ist gar nicht so ein Unternehmen, dem man eine solche Empathie zugetraut hätte. Es ist halt immer eine Imagefrage. Das hätte ich von mehr Unternehmen erwartet, ja, die ihre Kunden, ihre Verbraucher an die Hand nehmen und sagen, wenn irgendwas ist, dann meld dich, ja.
Aber du hast ja so viele Jahre Erfahrung in den Medien. Hast du die Deutschen wirklich kennengelernt als die, die mit Herz Werbung machen?
selten. Wir tun uns schwer. Die Briten, die machen das ja nicht mit Herz, sondern mit Humor. Und ich weiß nicht, jede dritte Kampagne ist zum Schreien komisch. Erfüllt meistens aber doch ihren Zweck. Also nicht Witz um Witz wegen, des Witzes wegen. Die Amis, die kommen schon alleine von der Sprache viel lockerer daher. Es ist viel einfacher, herzlich zu sein im Englischen als im Deutschen. Ja, wir tun uns da schwer, aber solange wir schweren Deutschen mit schweren Deutschen kommunizieren, müsste es ja trotzdem klappen. Ja, das ist keine Entschuldigung, ja.
Aber
mir fehlt überall Empathie, ja.
Ja.
Dieses Wissen, da draußen sind Menschen. Das sind keine Konsumroboter, das sind keine Pixel, das sind keine Klicks. Das sind richtige Menschen und die möchten, dass ich mit ihnen so umgehe.
Du hast in deiner Kolumne auch selber gesagt, apropos richtige Menschen und auch der Fisch stinkt vom Kopf, du rätst definitiv davon ab, gerade Panikentscheidungen zu treffen. Nun sind wir ja zwar nicht die empathischsten, aber trotzdem glaube ich, haben ja gerade viele Menschen da draußen wesentlich mehr Ängste oder Gedanken, die sie umtreiben. Und gerade Menschen, die Verantwortung für andere Menschen haben, nämlich diejenigen, die diese Unternehmen führen. Wie sollen die in all dem, was gerade passiert, deiner Meinung nach ruhig bleiben und keine Panikreaktion zeigen?
Ich erlebe sehr wenig Panik. Ich habe in den natürlich mit unendlich vielen Unternehmen gesprochen, weil ich das ja ohnehin immer tue. Und alles, was mir die Mitarbeiter zurückspielen, wie ihr Unternehmen auf diese Krise reagiert hat, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgeht, wie Homeoffices eingerichtet werden, die Leute sind, ich habe bisher kein anderes Beispiel, die sind unglaublich stolz auf ihr Unternehmen, ja, wie damit umgegangen wird. Im jüngsten Podcast mit Kai Blasberg haben wir Norman Wagner von der Telekom interviewt. Und da kommt das auch, ja, der sagt das auch. Das ist ganz toll, wie die Telekom reagiert hat. Nicht nur den Kunden gegenüber, sondern auch vor allen Dingen den eigenen Mitarbeitern gegenüber. Insofern Panik zeigte sich scheinbar an den Stellen, wo die Unternehmen so rissartig ihre Kampagnen aus dem Verkehr gezogen haben. Und da war ich auch einer der Ersten, der gesagt hat, das ist, ne, wie kann man denn? Und Empörung und gerade jetzt müssen wir kommunizieren. Und spreche dann mit dem Marketingleiter eines Unternehmens, der mir sagt, es ging um die Liquidität des Unternehmens. Ja. Indem ich den Marketing-Etat gekürzt habe, habe ich die Liquidität des Unternehmens erhalten. Ich bin hier aufgefordert, das Unternehmen zu retten. und macht, das macht ihn wiederum stolz, ja, dass er diese Rolle spielen kann. Und das sind alles Leute, die wissen, die, dass man weiter kommunizieren muss, ja. Oder ein Getränkehersteller, ein sehr wilder, also ein sehr neues Produkt, der sagte, bei mir sind 80% der Umsätze angebrochen. Schlagartig, 80%.
Völlig abhängig.
Also völlig abhängig von der Gastronomie, ja. Und was, ich kann jetzt nicht werben, ja. Ich habe völlig andere Probleme. Ich muss diesen Laden retten. Und das ist nachvollziehbar. Das heißt, so richtig Panik habe ich eigentlich selten erlebt. Es hat immer diese Entscheidung haben immer irgendeinen Hintergrund. Und siehe da, du redest mit intelligenten Menschen, die sehr wohl wissen, was da gerade passiert und was man vielleicht besser machen könnte, aber gerade nicht kann. Ne? Das ist, mein Gott, ja. Ne?
Aber hat das dich dann dazu bewegt? Du hast ja jetzt aktuell gerade eine Studie rausgebracht, wo du tatsächlich von den eigentlich für alle gesehenen Gewinnern abgeraten hast und gesagt hast, was uns als Wascher sehr freut, die Klassiker sind die Gewinner gerade, Kino und Out of Home. Da kriegt ihr am meisten für euer Geld. Was hat dich dazu bewegt, diese Studie zu machen und diese Annahme so zu treffen, wie du sie getroffen hast?
Ach, das ist einfach erklärt. Der OWM schreit seit Jahrzehnten nach einem Intermedia-Vergleich. Und der scheitert immer daran, dass er zu weit greifen will. Er will zu viel. Ja? Wir vergleichen Kontakte miteinander und versuchen, Wirkung miteinander zu vergleichen. Weil der Kunde möchte am liebsten, dass die Agentur ihm sagen kann, dass er der Agentur sagt, hier ist mein Marketingziel. Die Agentur bereitet daraus einen Media-Mix auf und setzt das um und schon ist das Marketingziel erreicht. Ja, so eine Blackbox. Warum hat das nicht funktioniert? Das liegt daran, dass einerseits die Kontakte der Medien untereinander noch nie vergleichbar waren und sie werden es in 30 Jahren nicht sein. Das geht einfach nicht. Ja? Wir können die Art und Weise, wie wir Kontakte messen, wird nie vergleichbar sein. Und an der zweiten und noch wichtigeren Stelle die Wirkung. Die Wirkung ist so dermaßen abhängig von Imponderabilien wie Kreation, ja, oder Mediastrategie, dass ich die nicht messen kann. Ja, das heißt, wenn es einen Weg ginge, den idealen Mediamix zu zelebrieren, dann hätten wir den doch längst gefunden. Ja, ich habe angefangen zu modeln in der Agentur in den 90er Jahren. Ja, Herrgott, wir haben da 30 Jahre Erfahrung drin. Ja, da muss da irgendeine Erkenntnis rausgekommen sein, die uns hilft, die richtigen Medien in den Mix zu heben. Nein, ja, das ist es gelingt einfach nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Da habe ich mir gedacht, dann, wenn das so nicht funktioniert, dann greife ich kürzer und mach simpler und frage mich zwei Schritte. Der eine Schritt ist, wie viel Geld kommt beim Medium an? Und wenn das Medium das Mediageld verarbeitet hat, wie viel kommt dann davon beim Endverbraucher an? Ja. Und ob es da Unterschiede gibt bei den Medien. Und das Ergebnis habe ich vorher nicht richtig erahnen können. Ich habe mich einfach ans Werk gemacht. Die Recherche dafür hat so 3 Wochen gedauert, weil ich musste mich ja fragen, welche Hindernisse stellen sich einem Medium. Ja? Greife jetzt mal ganz zufällig Kino heraus. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme. Welche Hürde gibt es, ja, wenn der Kunde sein Geld in die Waagschale legt? Er muss erstmal die Mediaagentur bezahlen. Diese Sätze sind unterschiedlich nach Medien, deshalb machte das Sinn. Und dann gibt es ja, bevor der Spot an die Zuschauer erreicht, was gibt es da für Hindernisse? Das einzige Hindernis, das es gibt, sind Menschen, die zu spät ins Kino kommen und einfach den Spot nicht sehen. Ja? Das geht mir von der Werbewirkung ab und da kam ich irgendwie auf ein paar Prozent, die dann noch abzuzählen sind. Und das habe ich dann halt für jedes Medium gemacht und das hat zu dieser Reihenfolge geführt, bei der tatsächlich die klassischen Medien deutlich besser abschneiden als die digitalen.
Und glaubst du, das wird auch zukünftig so bleiben oder glaubst du, es ist jetzt gerade eine Momentaufnahme und durch Corona und alles wird digitaler, wird sich das shiften?
Also begonnen habe ich das vor Corona. Und die Studien, die ich herangezogen habe, um diese Hindernisse aufzuzeigen, bei Online eben Ad Fraud und Brand Safety und horrende Honorare, die für verschiedene Dienstleistungen bezahlt werden müssen, bis das Geld beim Endverbraucher ankommt, das hatte mit Corona alles überhaupt nichts zu tun. Die Frage nach der Entwicklung ist interessant. Wir erleben im Augenblick einen Rückgang der Spendings bei einigen klassischen Medien. Erst war Print betroffen, jetzt ist auch das Fernsehen betroffen. Wir erleben gleichzeitig sehr, sehr viele Unternehmen, die aus Online nicht aussteigen, aber die Gelder kürzen. Teils vorsichtig, teils massiv. Und versuchen, ihre Erfahrungen da zu machen. Es gab jetzt neulich, Dr. Alexander Fu ist so der Ad-Fraud-Spezialist in Amerika. Und den kenne ich und wir folgen einander. Und es ist immer spannend, was der Mann so von sich gibt. Er hat jetzt von einem Unternehmen berichtet, dass 97, ja tatsächlich 97% der Spending, der Online-Spendings in einem bestimmten Bereich gekürzt hat, ohne dass die Performance nachgelassen hat. Ja, das ist natürlich extrem. Es gibt aber auch Beispiele wie Uber, die um 70, 80% gekürzt haben, ohne dass die Performance eingebrochen ist. Und daran erkennen wir, dass offensichtlich doch an einigen Stellen das Geld aus dem regelrecht aus dem Fenster geworfen wird. Und die Unternehmen, nicht dumm, werden sich jetzt auf die Suche machen nach den Quellen. Versuchen, dieses Geld einzusparen. Und dann, weil du nach der Entwicklung fragst, wenn die klassischen Medien verlieren an Spendings und online dann auch auf die Verliererseite gerät, wo kommt denn das Plus her? Ja? Die Unternehmen geben ja nicht mehr Geld aus, das kann man ja an den ZAW-Zahlen der letzten Jahre erkennen. Die Media-Etats sind ziemlich stabil, leider Gottes. Also sie steigen nicht großartig. Aber offensichtlich bleibt ja da irgendwo Geld übrig. Und das gilt es ja dann, weil es zum Ausgeben vorhanden ist, da muss ja irgendwo investiert werden. Und da darf man natürlich sehr gespannt sein, ja, wer da jetzt als Gewinner hervorgeht. Wir ahnen es an manchen Stellen. Es gibt viele Untersuchungen, die besagen, dass die Abwärtsbewegung bei Print einigermaßen vor dem Ende steht. Das heißt also, weitere massive Einbrüche sind gerade bei Zeitschriften nicht zu erwarten, weil die Funktion des Zeitschriftenlesens erhalten bleibt für viele Menschen. Also da wird sich das stabilisieren. Beim Fernsehen wird natürlich das Klassische ersetzt durch sehr, sehr viel Bewegtbild-Alternativen, die wir haben. Da ist vielleicht Facebook nicht gerade die beste Idee, ne? Und bei YouTube muss ich auch diverse Brand Safety Issues ausräumen. Aber es sind Alternativen da, ja? Und wenn man, wir gucken ja alle viel Netflix, nicht wahr? Da fällt einem ja, selbst wenn man es nicht drauf achtet, auf, wie viele Unternehmen da Placement betreiben. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, also bis hin zu Marlboro, ja, die ja in der Werbung nichts mehr zu suchen haben. Und ich habe für Philip Morris lange gearbeitet. Ich weiß, wie vorsichtig die damit umgehen. Nein, nein, so fett und breit der Marlboro-Schriftzug im Hintergrund. Oder wo war das? Stranger Things, ja.
Ach ja, das ist ja mit House of Cards die Oberklasse. Aber das ist ja das vielbepriesene Native Advertising. Glaubst du nicht, in diesem Overload von Content, den wir gerade haben, dass diese Nummern eigentlich gar nicht mehr gesehen werden? Oder glaubst du, ist das die moderne Form der Manipulation der Zielgruppe? Also, dass unterschwellig ich das wahrnehme, vielleicht auch noch sympathisiere ich mit dem Charakter. Also, ich glaube, so bei House of Cards haben auf einmal sehr, sehr viele Menschen sich Rudermaschinen in den Keller bestellt oder doch mit der Nintendo Switch war es, glaube ich, irgendwie gespielt. Was glaubst du? Ist Native Advertising da ein Gewinner, dadurch, dass es unterschwellig bei dir im Kopf bleibt? Oder geht's unter, weil es zu viel ist?
Die Antwort ist nicht einfach. Doch, es gibt eine einfache Antwort. Und zwar, wir sehen mehr Werbung als je zuvor. Es gab mal Zeiten, die sind gar nicht so furchtbar lange her, da war die Zahl der, schätzte man die Zahl der Werbebotschaften so auf 6.000 pro Tag. Ja? Wobei jede Begegnung mit einem Logo schon, ne, als Werbung, als Botschaft identifiziert wurde. Und wir liegen heute nach den Schätzungen der Experten irgendwo bei 10.000, 12.000. Ja? Warum platzt unser Gehirn nicht angesichts dieser Menge an Botschaften? Weil das menschliche Gehirn ist so getaktet, dass es alles ausblendet, was nicht interessant ist. Ja? Das menschliche Gehirn, da muss man sich mit Gehirnwissenschaftlern auseinandersetzen, das ist faszinierend. Ja? Die sagen, das Gehirn hat sich in den letzten 200.000, 300.000 Jahren überhaupt nicht weiterentwickelt. Es ist noch genauso wie damals. Das heißt, es reagiert auf Impulse. Und die erste Frage, die sich das Gehirn stellt, ist das gefährlich für mich? Ne, dieses Signal. Immer häufiger, Gott sei Dank, in unserer zivilisierten Welt können wir sagen, nein, das ist nicht gefährlich. Ne, da kommt jetzt gerade kein Säbelzahntiger um die Ecke. Aber ein Auto möglicherweise. Ne? So. Und die zweite Frage ist, wenn die erste geklärt ist, ist es interessant für mich? Neben der, jetzt habe ich eine weggelassen, kann ich es essen? Ja? das erleben wir bei Tieren noch sehr stark, ja, diesen Impuls. Ne? Egal, was für ein Impuls kommt, kann ich es essen. Das ist beim Menschen auch vorhanden. Aber was uns interessiert, ist ja diese Frage, ist das für mich interessant? Ist das für mich relevant? Und wenn wir eine Werbung zum ersten Mal sehen, einen neuen TV-Spot oder ein Plakat oder sonst sowas, eine Anzeige, dann achten wir darauf, weil es ist neu. Ne? Auf Neuigkeiten achten wir immer. Und das Gehirn braucht Nanosekunden, um dem Rest des Körpers mitzuteilen, nämlich Augen, Ohren etc., nö, interessiert uns nicht. Ne? Was weiß ich, ich fahre kein PKW und werde es nie tun. Da kommt die PKW-Werbung, das geht ganz schnell. Ne? Das wird also einfach ausgeblendet. Und wenn ein Spot, ein Film oder eine Anzeige zum zweiten Mal kommt, dann wird es noch schneller ausgeblendet als vorher, weil das Gehirn sagt, ach du liebe Zeit, kenne ich ja schon, habe ich schon mal Nein zugesagt. Ne? Ja. Und so funktionieren wir. Und das heißt, wir nehmen am Tag ein paar Botschaften wahr, mehr ist das gar nicht, die uns wirklich interessieren. So, und das sind ja nicht immer die gleichen von einem Tag auf den nächsten. Ja? Wenn plötzlich die Waschmaschine kaputt geht, dann, boah, ne, dann steigt das Interesse für Waschmaschinen an. Nur Miele weiß nicht genau, wann das passiert. Ne? Das ist halt das Problem. Und so werden wir Herr all dieser Botschaften. Und das hängt einzig von Interesse ab. Also wenn die Forschung eins bewiesen hat, dann ist es, Aufmerksamkeit wird gesteuert durch Interesse. Wenn das da ist, ja, dann setze ich mich hin und gucke mir einen Hornbach-Spot, der bei YouTube 30 Minuten dauert, den gucke ich mir den von vorne bis hinten an. Ja, das gibt es, ja.
Aber dann nehme ich jetzt deinen Punkt Interesse nochmal auf. Und zwar, nehmen wir mal an, du hast jetzt das Interesse bei den Marken geweckt mit deiner Studie auf einmal für Out of Home und für Kino. So. Und die Marke geht zu seiner Agentur und sagt: So, liebe Agentur, also ich habe hier aber gelesen, die beiden, die sind richtig gut und ihr verkauft mir Kino immer nur als Kirsche auf der Torte und Out of Home ist auch meistens irgendwo weiter hinten angesiedelt. Wie kriegen wir denn jetzt Agenturen dazu, mehr auf solche Pferde wieder zu setzen, weil das sind ja deine aktuellen Gewinner.
Da gibt's zwei Wege. So eine Studie, von solchen Studien gibt es ja Hunderttausende, ja. Das kann dem Marketingleiter passieren, dass er das eine oder andere verpasst hat. Er muss eigentlich nur ein Buch gelesen haben, nämlich von Byron Sharp, dieser Professor, Marketingprofessor aus Australien, How Brands Grow. Wenn er das Buch gelesen hat, weiß er alles, ja, was er für Marketing wissen muss. Das ist schon faszinierend. Wir haben, und das wird von den Agenturen stärker übersehen als von Kunden. Es gibt einen Marketing-Funnel. Ja? Nennen wir sie die gute alte AIDA-Formel, an der ja immer weiter gebastelt wurde. Heute nennen wir es großspurig Customer Journey, ist aber egal, wie das Kind heißt. So, und da steht, ich muss Aufmerksamkeit erzeugen, Bekanntheit erzeugen, Aufmerksamkeit, Interesse, Begehren, bla bla, ne, kennen wir alle. Das ist das Problem, wir kennen es alle, ja, aber wir benutzen es nicht. So, wenn der Marketingleiter sein Marketingziel schreibt, dann tut er ja instinktiv nichts anderes, als diesen Brand Funnel abzuwandern und sich zu fragen, an welcher Stelle gibt es bei meiner Marke Schwächen? Kennen zu wenig Leute sie? Ist sie nicht attraktiv? Gibt es kein Interesse, kein Begehren danach? Woran liegt das? Das macht er instinktiv. Und danach formuliert er dann sein Marketingziel, indem er nicht schreibt, ich will 2% mehr Umsatz, sondern ich weiß, wie im Marketing ich an 2% mehr Umsatz komme. Nämlich, meine Marke kennen alle, aber keiner mag sie. Also muss ich das Mögen steigern. Ja, ganz simpel gesagt. Das macht ja der Marketingleiter am besten Tag und Nacht. Und es ist unendlich schwer. Ich tue jetzt so, als wäre das das Leichteste der Welt. Nein, das ist eine ganz grandiose Leistung, diesen Hebel zu finden, an dem ich arbeiten muss, um meine Marke erfolgreich zu machen. Also besser, erfolgreicher zu machen. So, jetzt gehe ich damit zu meiner Mediaagentur. Und wenn die von Brand Funnel eine Ahnung hätte, dann würde sie sagen, ah, ich verstehe, ja, wir müssen Sympathie aufbauen. Welches Medium arbeitet bei der Sympathie am stärksten? Und welcher Mix von Medien arbeitet stärker als ein vergleichbarer Mix? Und wenn wir diesen Brand Funnel entlang wandern, dann stellen wir fest, dass die Medien an den verschiedenen Stellen sehr, sehr unterschiedlich starke Wirkung erzeugen. Ja? Print ist am stärksten beim Aufbau von Markenvertrauen. Schon immer gewesen. Ja? Und daran hat sich heute nichts geändert. Fernsehen baut Reichweite auf wie kein anderes. Und zwar irrsinnig schnell, zusammen mit Radio. Aber weiter hinten im Falle, den Kauf auslösen, Brand Ambassadors schaffen, Leute, die in der Gegend rumlaufen und erzählen, wie toll sie meine Marke finden, da sind die digitalen Medien stärker. Ja? Das heißt, es gibt hier so horrende Unterschiede zwischen den Medien, dass es regelrecht Spaß macht, die Medien auszuwählen, die diesen Job, der da auf dem Papier des Briefings steht, am besten können. Und ich habe, darf ich eigentlich gar nicht erzählen, ich habe gerade 3 Mediaagentur-Präsentationen erlebt. Und zwar auf der Kundenseite. Ich habe einen Kunden da begleiten dürfen. Und keine Agentur, also wir reden hier über sehr große Mediaagenturen, keine Agentur erklärt dem Kunden, warum es ein Medium einsetzt, also wie es zu der Strategie passt und begründet den Einsatz des Mediums. Das beklagen Kunden schon seit vielen, vielen Jahren, dass da etwas verloren gegangen ist. Was man sieht, ist, die Agenturen haben sich unglaublich stark auf ihre Tools konzentriert und auf Einkauf. Eigentlich heute stärker auf Tools als auf Einkauf. Und das sind die richtig klasse. Ja, da sitzen ja intelligente Menschen. Da haben die schon tolle Sachen erfunden. Wenn ich beim richtigen Medium bin, ja, dann können die das super. Und es gibt, und das ist der zweite und kürzere Teil meiner Antwort, es gibt unendlich viele Kunden, die diese Arbeit ins eigene Haus geholt haben. Die sagen, wenn die Mediaagenturen mich hier nicht bedienen, dann mache ich das halt selber und hole mir Expertise ins Haus. Ich glaube, der Marketingleiter sollte nicht Mediastrategien schreiben können. Dann wäre er ein guter Mediaexperte, aber nein, der soll ja weiter Marketing machen. Aber dann hole ich mir Expertise ins Haus und schaffe mir dieses Wissen herbei. Und das könnte über kurz oder lang, das hoffe ich jedenfalls, zu einer Veränderung der Arbeitsweise führen.
Aber da würde ich gerne einhaken, weil witzigerweise hatten wir vorhin schon Empathie und Herz in einem zu anderen Zusammenhang. Glaubst du, dass Menschen, die dann bei der Marke, bei dem Brand arbeiten, mehr Empathie, mehr Herz haben und daher eine bessere crossmediale Vernetzung der einzelnen Kanäle, der Gattung, die sie dann auswählen, auch hinbekommen? Weil sie wissen, ich möchte diese Message rüberbringen, meine Zielgruppe fühlt sich so und so an, mein Produkt so und so und deswegen besetze ich diese Kanäle. Und gerade weil sie mehr Empathie, mehr Herz reinbringen und weniger eigentlich Tools, dass sie einen besseren Mediamix aussuchen?
Jein. Ich hasse Jein als Antwort. Furchtbar.
Meistens also, macht mir gleich in ein Ja-Nein.
Ich erlebe sehr viele Markenverantwortliche, die sehr leidenschaftlich sind. Da gibt es überhaupt keine Probleme, die Frage mit Ja zu beantworten. Die sind mit Herzblut dabei und dieses Herzblut übertragen sie auch in ihre Arbeit. Sie verstehen auch die Marke. Ja. Das ist ja unendlich wichtig. Auch der Product Manager oder der Assistent, der gerade erst ein Jahr auf dem Job ist, der muss ja die Marke verstehen. Er muss ja begreifen, was hat die für eine Geschichte, was steckt in ihr. Wie so ein früherer Inhaber, ne, die es ja kaum mehr gibt. Die bringen Herzblut mit und haben damit die beste Chance, auch Empathie in die Kampagne hineinzubringen. Natürlich gibt es auf der Kundenseite auch Leute, die ja wie Roboter funktionieren. Also so Marketing-Roboter, die haben das einfach gelernt, kennen ihre Tools, wissen, wie das funktioniert und sind teilweise auch durchaus erfolgreich. Denen wird niemals in den Sinn kommen, irgendjemanden nach Empathie zu fragen, ja, weil sie das selbst nicht verinnerlichen. Für die Agenturseite gilt das genauso. Also ich erlebe nach wie vor auf der Agenturseite ungeheuer viel Leidenschaft. Ja. Vielleicht ist das einfacher in der Kreativagentur als in der Mediaagentur. Ja, wenn ich in der Mediaagentur den ganzen Scheißtag vor diesem Bildschirm sitze, ja, und irgendwelche Excel-Tabellen bearbeite, dann kann ja keine Leidenschaft und schon gar keine Kreativität aufkommen. Wenn ich als Artdirektor auf einem Projekt sitze und mich mit der Marke beschäftige und mit ihren Wettbewerbern und mit Kommunikation, tun die es vielleicht ein bisschen leichter.
Okay, dann lass uns mal hopsen. Wie wichtig ist die Kreation für die Wirkung einer Kampagne? Fängt es da eigentlich an?
Dazu gibt es herrliche Studien, die fast alle zu dem gleichen Ergebnis kommen. Der Erfolg einer Kampagne hängt zu mindestens 60% von der Kreation ab. Mhm. Es sind dann nochmal 20%, an denen die Marke selbst schuld ist, ja, durch ihre Vergangenheit, durch ihre Heritage, wie wir heutzutage sagen. Und zu maximal 20% ist es die Mediaarbeit. Klar, das ist die Kreation, gar keine Frage.
Ja, dann lass uns doch unser Gespräch abrunden zum Thema Oberwasser in dieser Zeit damit. Was ist für dich die schönste Kreation gewesen, die du in den letzten Wochen gesehen hast?
Die letzten Wochen waren sehr dünn. Das ist jetzt gemein. Das ist schon doof mit der Werbewirkung. Ne? Ich erinnere mich, dass ich gestern Abend beim Fernsehen zu meiner Frau gesagt habe, guck mal, der Spot ist klasse. Weil ich einfach ihn verstanden habe, verstanden, was die Marke mir damit sagen will. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, welche Marke das war. Weil, ja, so ist das Leben. Ne? Weil mein Gehirn hat gesagt, du, by the way, ne, das ist für dich gerade nicht interessant, du kaufst sowas nicht. Ich fand aber die Kommunikation, wir gucken ja anders Werbung, ne, wir Werbeleute, als der Endverbraucher. Und der Spot gefiel mir sehr gut. Ansonsten ist mein ganzer Kopf voller Volkswagen im Augenblick und ich kriege diesen Spot nicht aus dem Kopf, den jetzt keiner bluten muss. Aber immerhin, Volkswagen ist wieder da mit einem Spot, das habe ich zumindest wahrgenommen. Mal gucken, ob sie ihr Image wieder einmal retten können oder nicht. Die Frage ist immer beliebt, welche Kampagne hast du zuletzt am besten gefunden?
Du bist Mr. Media und du bist schon so lange in den Medien. Welches ist für dich die Kampagne bis heute, die du am allerstärksten fandest?
Also ohne jetzt zu weit zurückgehen zu wollen, wir machen in unserem Podcast, stellen wir immer Slogans vor. Ne? Wir reißen einen Slogan an und bitten die Leute, den Slogan weiterzuführen und zu sagen, welcher Hersteller das war. Wir kriegen die schnellsten Antworten von Leuten bei Kampagnen, die 40, 50 Jahre alt sind. Ja, also da setzt sich was ins Gehirn fest. Und die Leute können sich an aktuelle Kampagnen so gut wie nicht erinnern. Ja, so geht es uns allen. Ich bin ein ganz, ganz großer Liebhaber aller Hornbach-Kampagnen. Mhm. Ich liebe die Art und Weise, wie dieses Unternehmen mit seiner Marke umgeht. Ich war ja ein paar Jahre bei Cross Media, wann war das, 2006 bis 2009 oder sowas, und habe die Entstehung erlebt und das fasziniert mich bis heute, ja. Und auch die Art und Weise, wie dieses inhabergeführte Unternehmen, ne, nicht wahr, das beibehalten hat und wie, das ist die Leistung von Heimat, das ist eine geniale Agentur. Denen gelingt es, diese Zielgruppe Handwerker zu verstehen. Ja?
Ja.
Das muss man mal hinkriegen. Ja? Das ist wahnsinnig schwer. Und wenn ich an die größten Eigenkampagnenerfolge zurückdenke, an denen wir haben mitwirken dürfen, dann gehörte immer dazu, eine Insight, sagt man, eine Erkenntnis über die Zielgruppe, die vorher nicht da war, weil wir uns, da waren ja auch immer viele Frauen beschäftigt mit, sehr intensiv mit der Zielgruppe auseinandergesetzt haben und sich gefragt haben, was geht eigentlich in diesen Menschen vor? Ja. Und haben da Erkenntnisse gefunden, die uns geholfen haben, tatsächlich auch einen Mediamix zu erzeugen, der erfolgreich war. Und das macht Heimat, also das ist grandios, was die da machen, ja. Und wie schwer das ist, erkennt man an den etwa 98% aller Kampagnen, die null Wirkung haben auf uns und die überhaupt nicht funktionieren.
Ja, und das Schöne ist, es waren auch immer bei Hornbach wunderbare Kino- und Plakatkampagnen dabei.
Ja, die haben auch ein Verständnis für Mediamix, haben auch die digitalen Medien sehr intelligent eingespannt, aber immer ohne das zu übertreiben.
Ja. Ja?
Ich erwähnte ja gerade einen was halbstündigen Hornbach-Spot, den sich Leute zu Ende gucken. Ja, den strahle ich natürlich weder im Kino noch im Fernsehen aus, aber dann halt auf YouTube. Und wenn der Teaser über Fernsehen funktioniert und die Leute von da aus dann zu YouTube gehen, so quasi, weil sie wissen wollen, wie die Geschichte weitergeht. Alle reden von Storytelling, ne? Das war immer da und das ist immer ein Geheimnis zum Erfolg. Ich muss eine Geschichte erzählen. Dann gibt es Leute, die finden das einfach geil und opfern dann sehr viele Minuten ihrer privaten Zeit für eine Marke. Mein Gott, was müssen die bei Heimat stolz sein, ja, und bei Hornbach und bei Crossmedia und wie sie alle heißen mögen. Ist schon toll.
Aber Thomas, ich hoffe, ich habe gesehen, du warst so rührselig in den sowieso all die Jahre, aber in den letzten Wochen hat man auch sehr, sehr viel von dir zu deinen Meinungen gelesen. Ich hoffe, du hattest mal die Gelegenheit, zu Hornbach oder in einen anderen Baumarkt zu gehen und hast genau wie alle anderen auch ein wenig zu Hause auf Vordermann gebracht und kannst jetzt mit voller Power wieder in die nächsten Wochen. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch.
Ich danke dir.